Wir wollen am Freitag, den 13., die Kaffeekette Starbucks attackieren. Und zwar sowohl vor den Filialen, die haben ja weiter offen im Lockdown und verkaufen Kaffee to go. Und da wollen wir dann den Kunden, Kundinnen Flyer in die Hand drücken, vielleicht auch mit Schildern und Transparenten dort stehen und darauf hinweisen, dass es sich hier um Union Buster handelt, also systematische Betriebsratsbekämpfung und auch Kettenbefristungen zum Alltag bei Starbucks gehören. Ein zweiter Angriffspunkt sind Supermärkte, denn Starbucks hat auch Produkte mit seinem Label in den Regalen, zum Beispiel von Rewe, also von nicht bei Discountern, glaube ich, aber bei so besser ausgestatteten Supermärkten. Da gibt es im Kühlregal so Starbucks-Zeug, aber auch ja in so Feinschmecker-Kaffeeregalen. Und da könnte man halt so vor den Supermärkten Flyer an die Kundschaft austeilen oder vielleicht auch in die Regale legen. Ja, manche Leute bereiten auch Ad-Busting-Aktionen vor, also dass mit dem Starbucks-Logo gespielt wird und da Werbung im öffentlichen Raum aufgehängt wird, so Anti-Werbung sozusagen gegen Starbucks.
Ja, wenn ich mir dieses Union-Busting-Plakat anschaue, das ist ja sehr stark an das Starbucks-Logo orientiert.
Starbucks hat ja ein sehr bekanntes Logo. Es ist ja so eine Meerjungfrau mit zwei Schwänzen, komischerweise. Und ja, wir haben jetzt eine Meerjungfrau, die den Stinkefinger zeigt. Ja, Starbucks zieht schon seit Jahren Kritik auf sich, also von Gewerkschaftern, Umweltschützerinnen, Fairtrade-Sachen. Und es gibt ja im Netz, wenn man da nach Starbucks sucht, ganz, ganz viele Verfremdungen des Starbucks-Logos. Und es geht auch um Steuerflucht, das kritisieren wir auch noch. Also Starbucks zahlt in Deutschland so gut wie keine Unternehmenssteuern. Die benutzen halt einen Trick, nämlich Lizenzen. Die Filialbetreiber müssen völlig überhöhte Lizenzen an die Zentrale zahlen und machen dadurch dann pro forma keinen Gewinn. Und diese Zentrale sitzt aber in Amsterdam und in den Niederlanden gibt es so gut wie keine Unternehmenssteuer, sodass sie sich da drumherum mogeln. Also jeder kleine Kaffeeladen zahlt wahrscheinlich mehr Steuern als Starbucks. Darum geht es auch noch.
Es geht jetzt vorrangig um Union Busting, das heißt, Starbucks ist alles andere erfreut, wenn sich ein Betriebsrat in diesen Filialen konstituiert. Wie gehen die dagegen vor?
Es handelt sich ja hier um ein US-amerikanisches Franchise-Unternehmen. Im Grunde ist das Vorbild McDonald's. Sie gehen nach dem ähnlichen Prinzip vor und sind auch im selben Branchenverband, der den McDonald's gegründet hat, BDS, Bundesverband der Systemgastronomie. Man kann jetzt über die Jahre so eine Kurskorrektur bzw. raffiniertere Methoden feststellen. Früher war die Politik von McDonald's und Co., es gibt einfach überhaupt keine Betriebsräte, Tabula rasa, und jeder, der sich da muckt, wird halt entweder mit üppigen Abfindungen rausgekauft oder halt systematisch fertig gemacht, sodass die Leute dann zur Aufgabe gezwungen werden oder eben fertig gemacht und dann mit einer Abfindung aus dem Laden buxiert. Jetzt hat sich das ein bisschen verfeinert, auch aufgrund von öffentlichem Druck. Und damit man jetzt nicht mehr sagen kann, es gibt keine Betriebsräte bei Starbucks oder McDonald's, gibt es so ein paar. Die werden dann also leben gelassen, aber das hat hauptsächlich PR-Gründe. Und viele von denen sind halt eingeschüchtert oder gar unternehmenshörig, unternehmensgesteuert. Und wenn du aber jetzt wirklich was erreichen willst für deine Beschäftigten, für die Leute, die dich gewählt haben, dann geht der Tango los und dann arbeiten die, wie viele andere Union-Buster auch, mit falschen Abmahnungen, konstruierten Kündigungsversuchen. Ja, man sieht sich dann dauernd vor Gericht, alles wird bestritten, man muss Einigungsstellen anrufen und so weiter und so weiter. Es kommt auch Mobbing dazu, Schikanen am Arbeitsplatz. Besonders perfide bei Starbucks ist ein, und das ist auch herausstechend, ist das Spiel mit dem Betriebsbegriff und dem Zuschnitt von Distrikten. Im Betriebsverfassungsgesetz, auf dem sich ja die Betriebsräte in Deutschland gründen, steht in Paragraph 1, in einem Betrieb mit mehr als 5 Beschäftigten ist ein Betriebsrat zu wählen. Jetzt ist die Frage, was ist ein Betrieb? Und da haben dann findige Anwälte, spielen damit ständig rum. Das heißt, man kann auch mehrere Filialen in dem Fall zu einem Betrieb zusammenfassen. Das ist manchmal auch sinnvoll, da muss es nicht in jeder Filiale einen Betriebsrat, einen eigenen geben, sondern man kann dann, sagen wir mal, 5 Filialen als einen Betrieb sehen und dann einen Betriebsrat, der diese ganzen Mitarbeiter vertritt, der dann auch mehr Mitglieder hat. Aber hier wird mit dem Betriebsbegriff gespielt und der wird ständig verändert, sodass zum Beispiel in Berlin der Betriebsratsvorsitzende Michael G. den wir jetzt hier auch unterstützen wollen, ja ständig anderen Zuschnitt hat. Und manchmal sind das Filialen, die in Berlin überhaupt keinen räumlichen Zusammenhang haben, also an zwei unterschiedlichen Ecken der Stadt liegen. Und die werden dann als ein Betrieb deklariert. Und er soll jetzt sich um da eine Filiale kümmern, die er, in der er überhaupt sich nicht auskennt und kaum hinkommt, wo dann die Leute systematisch gegen ihn aufgehetzt werden. Also das ist so spezielle juristische Tricksereien, die jetzt bei Starbucks zu beobachten sind. Und man muss hier auch die Arbeitsgerichte stark kritisieren, dass sie sich entweder bereitwillig aufs Glatteis führen lassen, mit solchen Rosttäuschertricks darauf hereinfallen oder aber sogar bewusst kollaborieren, denn das ist alles so billig und fingiert, fadenscheinig, dass man da eigentlich als Arbeitsrichter sagen müsste, so jetzt, Freunde, ist hier mal Schluss, verarschen kann ich mich am besten noch selber, aber dieses Spiel mache ich hier nicht mit, das hat überhaupt keine Basis. So würden wir das auch interpretieren. Also es ist im Grunde institutioneller Rechtsmissbrauch und auch Rechtsnihilismus, also da wird halt in juristisch gedrechselten Schriftsätzen wird da irgendwie Bullshit verzapft und die Arbeitsgerichte werden im Grunde benutzt, um ein anderes Ziel zu verfolgen, nämlich die Zermürbung von Betriebsräten.
Wie hoch ist denn der gewerkschaftliche Organisationsgrad bei den Starbucks-Beschäftigten?
Ja, das weiß ich selber nicht genau. Da müsste man mit der NGG reden. Die Gewerkschaften geben ihre Zahlen aber meistens auch nicht so richtig raus, um ihre Stärke nicht zu verraten oder ihre Schwäche. Das kann ich nicht genau sagen. Also ich weiß, dass es bei 165 Filialen weniger als 15 Betriebsräte gibt. Und davon ist nur ein Bruchteil den aktiven Betriebsräten zuzurechnen. Aber wie viele Leute bei Starbucks jetzt wirklich arbeiten, ich vermute, dass es also weniger als 10% sind, gewerkschaftlich organisiert sind. Es ist auch schwer zu organisieren, muss man der Gewerkschaft hier zugute halten, weil es ein Durchlauferhitzer ist. Also eine Sache, die wir stark an Starbucks kritisieren, die wir in der gesamten deutschen Wirtschaft kritisieren, sind halt sachgrundlose Befristungen. Ich würde sagen, das ist eine der vier Geißeln der arbeitenden Bevölkerung, die auch verboten werden müsste. Also es gibt da nur befristete Verträge, Einjahresverträge, und die werden dann immer wieder verlängert und du musst immer Angst haben, dass du halt einfach kalt entsorgt wirst, indem dein Vertrag nicht verlängert wird. Und dadurch entsteht so eine Untertanenmentalität und die Leute trauen sich nicht, sich gewerkschaftlich zu organisieren, oder wenn sie organisiert sind, trauen sie sich nicht, offen darüber zu reden, sondern machen das dann alles insgeheim. Und da entsteht dann so ein Klima der Einschüchterung, des Duckmäusertums, des Buckelns nach oben, man hofft dann auch noch befördert zu werden und so weiter. Also das sieht alles sehr mau aus. Und dieser Durchlauferhitzer, dass da ständig neue Leute reinkommen, ist natürlich auch nicht zuträglich für gewerkschaftliche Organisierung.
Dann haben Sie bei der Aktion am kommenden Freitag vor den Filialen von Starbucks und auch vor bestimmten Supermarktfilialen Flugblätter zu verteilen, worin die Leute aufgefordert werden, dort momentan einmal nichts zu kaufen. Denken Sie, dass das Klientel gerade von Starbucks, das ja eigentlich eher in einer höheren Preisklasse anzusiedeln ist, der richtige Ansprechpartner ist?
Ja, ich glaube schon. Also Starbucks arbeitet ja stark mit so einem Wohlfühlambiente. Also es ist überteuert, was sie da anbieten, und das können sie, glaube ich, realisieren, indem sie den Leuten so das Gefühl, obwohl das ja alles konfektioniert von der Stange ist, fabrikmäßig eingerichtet, gibt es aber so einen gediegenen Leder-Touch. Also man versucht im Grunde, ja, konfektionierte Systemgastronomie so aussehen zu lassen, als wäre das irgendwie so ein Hipsterladen. Und zu diesem Image gehört dann irgendwie so ein Mythos von Fairtrade und wir verstehen uns gut und so. Also sie versuchen im Grunde so zu tun, als wäre es irgendwie ein Hipsterviertel in Seattle oder Portland oder Berlin-Prenzlauer Berg, aber eben in diesem Systemgastronomie-Ambiente. Und das kann man dann schon attackieren, wenn man Informationen verbreitet über die wahren Verhältnisse dort, dass es also eben kein Wohlfühlladen ist, sondern eben brutalste Ausbeutung mit perfiden Methoden. Also da ist ein großer Spalt zwischen Schein und Sein, zwischen dem Image, was Sie da aufbauen, und der Realität. Und ich glaube, da kann man schon reinstoßen, das denke ich schon.
Nun ist ja diese Aktion am kommenden Freitag, den 13., nicht die erste. Die gibt es ja schon seit Jahren und wird genannt als ein Aktionstag gegen schikanöse Unternehmen. Was waren denn die Schwerpunkte der vergangenen Jahre und haben Sie da auch Erfolge erzielt?
Ja, wir begehen den Freitag, den 13., jetzt seit 2015. und richten uns da ja immer gegen Unternehmen, die eben in ähnlicher Weise gegen Betriebsratsgremien vorgehen oder auch gegen Beschäftigte, die sich organisieren. Es ist so ein kleiner Ritt durch den Dschungel und die Untiefen der deutschen Arbeitswelt geworden und mittlerweile machen wir es jetzt also schon zum 10. Mal. Und wir hatten da verschiedenste Unternehmen jetzt im Programm und können da auch beachtliche Erfolge schon vorweisen, vor allen Dingen gemessen daran, dass wir relativ kleine Initiative sind, mit bescheidenen Mitteln ausgestattet im Vergleich etwa zu einer großen Gewerkschaft wie Verdi, die 2 Millionen Mitglieder fast hat. Ja, haben wir zum Beispiel Tönnies letztes Jahr im September angegriffen und der ist ja dann einige Monate später so richtig derbe auf die Schnauze gefallen, auch im Zuge von Corona natürlich, aber das, was wir damals kritisiert haben, die Behandlung von Werkvertragsarbeitern und was wir auch der Presse erfolgreich vermitteln konnten, hat sich also dann bewahrheitet. Und ja, dass Tönnies jetzt so in der Kritik steht und sogar ein Gesetz geändert wurde oder gerade geändert wird, Werkverträge und Leiharbeit verboten werden soll, ist ein Erfolg unserer Arbeit, weil genau das war unsere Forderung damals am Freitag, den 13. September 2019. Wir haben auch einen Aktionstag mit Verdi zusammen gegen H&M durchgeführt 2018. Daraufhin ist der Aktienkurs sogar eingestürzt von H&M nach dem Aktionstag. Und Deliveroo hat Deutschland fluchtartig verlassen und den Markt also seinem Konkurrenten Foodora überlassen, wo es immerhin ein paar Betriebsräte gibt. Foodora wurde dann an Lieferando verkauft und hat die Betriebsräte dort geerbt. Da stehen wir auch immer noch im guten Kontakt zu den dortigen Betriebsratsstrukturen. Also dass Deliveroo zum Beispiel Deutschland verlassen hat, führen wir auch auf unseren Aktionstag zurück. Andere Unternehmen sind pleite gegangen. Toys R Us zum Beispiel ist vollkommen verschwunden. Das ist jetzt nicht unser Verdienst, aber der Aktionstag damals hat schon aufgezeigt, wie marode das Unternehmen ist. Also oft trifft die besondere Wut der Beschäftigten und auch von Unterstützern eben solche Unternehmen, die ohnehin schon auf tönernen Füßen stehen. Zum Beispiel Real hatten wir auch in der Verlosung, ist auch mehr oder weniger pleite gegangen und verscherbelt worden danach. Ich denke, es ist sogar noch ausbaufähig. Also wir machen jetzt Aktionen in etwa 7 Städten. Vielleicht beteiligen sich auch noch Leute. Man kann sich immer einfach beteiligen, also Sachen online runterladen auf unserer Website und dann ausdrucken im Copyshop und selber zu Supermarkt gehen. Es ist also ausbaufähig. Ich denke, das ist in Deutschland vollkommen unterentwickelt, die Form des Konsumstreiks und der Image-Schädigung. Es wird in anderen Ländern viel regelmäßiger und intensiver genutzt, um Unternehmen unter Druck zu setzen und um uns als arbeitende Bevölkerung auch an der Kasse bemerkbar zu machen. Als Lohnabhängige stellen wir die weitaus größte Mehrheit der Bevölkerung. Aber das sollten wir eben nicht nur am Arbeitsplatz durch Organisierung nutzen, sondern auch als Konsumenten und Konsumentinnen. Und da ist noch viel Luft nach oben, würde ich sagen.